Herzlich willkommen zum Umweltkonzentrat im Juni hier auf Radio Loro. Mein Name ist Aldo. Ich habe wieder einiges für euch vorbereitet. Heute geht es um das Thema Gärtnern. Und übrigens sitze ich auch gerade im Garten. Vielleicht hört ihr die Vögel im Hintergrund oder die lauschigen Rasenmäher. Aber ich glaube, die haben gerade Pause gemacht. Ja, dazu gibt es ein Interview zum insektenfreundlichen Garten und noch einen Beitrag zur Permakultur. Und bevor wir uns diesem Thema widmen, geht es um die Energiegewinnung aus Wasserstoff. Jetzt aber erstmal Musik. Ihr hört das Umweltkonzentrat auf Radio Loro 90,2. Im Juni war das eines der bundesweiten Medienthemen. In Rostock-Lage wird ein Wasserstoffkraftwerk eröffnet. Ich habe dazu mit Dr. Peter Sponholz gesprochen. Er ist technischer Leiter beim Unternehmen Apex Energy Tetero, dem Betreiber der Anlage. Mehr dazu hört ihr jetzt im Interview.
Stellen Sie sich bitte mal und Ihr Unternehmen kurz vor.
Sehr gern. Die Apex Energy möchte und wird auch erneuerbare Energien ganzheitlich nutzbar machen. Sprich, also erneuerbare Energien aus Strom und Wind stehen ja fluktuierend zur Verfügung und wir möchten Kunden spezifisch und bedarfsgerecht diese Energie liefern. Das heißt, wir werden eine Speichertechnologie dazwischen anwenden und diese Speichertechnologie ist auf der Wasserstoffbasis. Das heißt, wir wandeln die Energie, die zu viel im Moment ist und die vom Kunden nicht abgenommen werden kann, mittels einer Elektrolyse in Wasserstoff um, speichern diese eigene oder den eigenen produzierten Wasserstoff in Wasserstofftanks, die wir mit der Firma Emano in Kooperation zusammen gebaut haben und können dann den Wasserstoff in einer Brennstoffzelle oder einem BRKW zurückverstromen und auch zu Wärme verarbeiten oder in einer Tankstelle dann auch für Mobilität nutzen.
In Lage bei Rostock wird ab Herbst ein sogenanntes netzgekoppeltes Wasserstoffkraftwerk in Betrieb gehen. Wie genau funktioniert diese Technologie?
Also hier werden wir, wie eben schon besprochen, die Systemkomponenten der Elektrolyse unseres eigenen Wasserstoffspeichers, eine Brennstoffzelle, ein BHKW und eine Wasserstofftankstelle vor Ort haben. Abgerundet ist das ganze Anlagenkonzept dann noch mit einem Batteriespeicher und mit diesem Wasserstoffkraftwerk werden wir dann letztendlich beispielhaft natürlich auch Erfahrung sammeln, wie genau diese Energiespeicherung mittels Wasserstoff ganz genau funktioniert, um auch reale Werte dort herauszubekommen, zum einen. Aber zum anderen dient auch dieser Wasserstoffspeicher dann wirklich live an diesem Standort auch als Energieversorgung. Versorgung, denn wir haben ja eine Anfrage von einem Automobilzulieferer, der unter Auflage hierher kommt, CO2-neutrale Energie von uns zu bekommen. Und das können wir ihm gewährleisten und deswegen siedelt er sich hier in unserer Nachbarschaft an. Wir werden ihn dann mit unserer Anlage, basierend natürlich auf erneuerbaren Energien, mit grünem Strom und grüner Wärme versorgen.
Ja, Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet. Wen konkret versorgen Sie denn alles mit Energie?
Mit Energie werden wir natürlich unseren eigenen Standort, unsere eigene Produktion hier für solche Energiesysteme versorgen. Wie gesagt, den angesprochenen Automobilzulieferer, dessen Namen noch nicht genannt werden darf, weil da die Verträge quasi noch nicht ganz trocken sind, die Unterschriften. Des Weiteren ist auch die Erweiterung unseres Gewerbeparks hier in Rostock-Lage geplant. Auch da gibt es mit interessierten Firmen schon Gespräche. Auch gern uns ansprechen, die Apex Energy. Wir sind da gern bereit, mit weiteren Interessenten über CO2-neutrale Energieabnahme zu sprechen. Wie gesagt, wenn das lukrativ ist, aber auch, ich sag mal, die hier schon ansässigen Gewerke rund um den Flughafen Lage haben auch bereits schon ihr Interesse dafür bekundet, auch, sag ich mal, mit uns als Energiedienstleister dort in Kontakt zu treten, ja.
Was müssen Sie denn alles noch machen bis zum Start im September? Sie haben es eben schon angedeutet, Sie sind noch in Verhandlungen mit Unternehmen. Wie sieht es konkret aus?
Konkret mit der Anlage, genau, da warten wir noch, ich sag mal, auf die Genehmigung, sprich, dass wir dann die Anlage wirklich auch in Betrieb haben. Wir sind da jetzt, soweit wir dürfen, dort in den Vorbereitungen, sprich, das wird die nächste Hürde sein, wirklich diese Anlage dann live zu schalten. Und dann, wie gesagt, sind wir hier in der Lage, komplett grüne Energie hier rund um die Uhr anzubieten.
In welchen Größenordnungen werden Sie denn Energie bereitstellen?
Vielleicht einen Schritt zurück zu unseren Komponenten. Wir haben hier eine Brennstoffzelle mit einer Nominalleistung von 100 kW, ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 115 kW und eine Wasserstofftankstelle, die auch, wie gesagt, den Wasserstoff parallel abnehmen kann. Damit sind wir wirklich in der Lage, auch große Gewerbekunden mit Energie zu versorgen. Sprich, also wenn die erneuerbaren Energien aus dem Netz oder aus der Zulieferung nicht ausreichen, können wir dann diese Aggregate dazu verwenden, die Energie bereitzustellen. Dazu kommt natürlich dann auch noch die Wärmeauskopplung aus den jeweiligen Geräten, wie auch der Elektrolyse, die 2 Megawatt an Energie oder an elektrischen Strom aufnehmen kann, sprich den Wasserstoff produziert, aber auch Wärme, den wir hier in den Gewerbepark eben einschleusen. Ja, ich sag mal, mit insgesamt 200 oder guten 200 kW lässt sich auch eine kleinere Gemeinde auch komplett autark mit Strom versorgen.
In den Medien wurde Ihr Kraftwerk als bundesweites Leuchtturmprojekt bezeichnet bzw. gelobt. Inwieweit kann Ihr Projekt dann auch in anderen Regionen umgesetzt werden?
Prinzipiell ist es möglich, auch dieses Projekt jetzt in anderen Regionen zu adaptieren. Das ist ja auch genau das, was wir mit der Apex Energy machen wollen. Sprich, also ein Kunde kommt mit seinem Lastgang, mit seinem Lastprofil zu uns und hat gewisse Bedürfnisse nach, ich sag mal, Energie, sprich Strom, Wärme, Mobilität, aber auch andere Sachen wie Kälte und so weiter, die er für seinen Betrieb, für die Produktion seines eigenen Standortes benötigt. Wir schauen uns das an mit unseren Experten und werden diesem Kunden dann letztendlich ein spezifisches, auf ihn zugeschnittenes Produkt zuschneiden. Und wir übernehmen als Apex, wie gesagt, nicht nur die Auslegung, sondern auch die Umsetzung und auch nachher den Betrieb der Anlage, sodass der Kunde ein rundum sorglos Paket hat und sich eigentlich um die Anlage selber gar nicht kümmern muss. Also er soll sich ja weiter um seine Produktion kümmern, seinen Alltag kümmern und wir kümmern uns darum, dass er seine Energie grün aus der Steckdose bekommt.
Mit Ihrem Wasserstoffkraftwerk werden Sie auch eine Wasserstofftankstelle für Autos anbieten. Aktuell spricht aber alle Welt von der Elektromobilität. Was sehen Sie denn für Vorteile in der wasserstoffbetriebenen Mobilität?
Ja, eine interessante Frage. Ich denke, das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Denken, was mir persönlich ganz, ganz doll aufstößt. Ich kenne das, also letztendlich die Wasserstoffmobilität ist auch Elektromobilität. Man hat am Ende auch einen Elektromotor. Ich finde vor allen Dingen interessant, dort eine Hybridtechnologie, also klassisch im Pkw-Bereich anzuvisieren, dass man einen gewissen Teil einer Strecke mit rein elektrischer Leistung fahren kann und dann als Range Extender, wie gesagt, dann den Wasserstoff nutzt. Aber auch da gibt es, wie gesagt, Grenzen in der Mobilität, sprich also bei Bussen und LKWs, wo man wirklich lange Distanzen, kurze Standzeiten, sprich also kurze Aufladezeiten benötigt. Dort ist wirklich der Wasserstoff vorteilhaft und da werden wir auch, glaube ich, kaum eine andere Lösung sehen werden in Zukunft.
Haben Sie da schon Kooperationspartner, die auf Ihr Angebot mit der Wasserstofftankstelle einsteigen, meinetwegen Busunternehmen etc.?
Genau, da sind wir aktuell auch in Gesprächen. Spruchreich darf ich da noch nicht sagen, aber ganz klar, da sind wir auch in Gesprächen. Wollen hier auch einem regionalen Busunternehmen zusammen mit einem regionalen Busunternehmen auch, ich sag mal, die Fahrtprofile untersuchen. Wie gesagt, der kam auf uns zu und sagte uns auch klipp und klar, Elektromobilität im Busbereich hier in einem regionalen Raum funktioniert für ihn nicht. Deswegen ist für ihn, wenn er nachhaltig Transportlösungen anbieten möchte, eigentlich nur die Möglichkeit des Wasserstoffs steht ihm zur Verfügung.
Die Politik hat Ihr Unternehmen gelobt, dass der Bau keine öffentlichen Fördergelder gekostet hat. Wie refinanzieren Sie Ihr Investment?
Wir haben einen Investor gefunden, der uns hier das Vertrauen geschenkt hat, dieses umzusetzen und dann nachher, wie ich auch vorhin schon sagte, in Produkte umzumünzen, sprich also auch weitere Projekte nachher für Gewerbekunden, Gewerbeparks etc. dann nachher auch umzusetzen, wo wir dann letztendlich auch unser Geld damit verdienen.
Können Sie schon weiter in die Zukunft blicken? Gibt es da schon nächste Projekte, die gegebenenfalls anstehen könnten?
Auch die stehen schon an. Wie gesagt, unsere Ingenieure, die rechnen hier fleißig die Lastgänge rauf und runter, will ich jetzt mal ganz salopp sagen. Definitiv, da gibt es genug Anfragen im Moment wir warten da noch auf konkrete Projekte, dass wir sie verkünden können. Da, wie gesagt, auch hier noch, die letzte Unterschrift noch nicht trocken ist, von dem her möchte ich da jetzt auch nicht vorweggreifen zu viel erzählen an der Stelle.
Wünschen Sie sich vielleicht noch mehr Unterstützung von der Politik, dem Land?
Fördergelder sind immer interessant. Vor allen Dingen sind wir auch weiterhin in Kooperation mit Hochschulen ganz, ganz extrem eng mit der Hochschule Stralsund dort, mit dem Komplexlabor und mit dem IRIS, weiterhin auch mit dem Leibniz-Institut für Katalyse dort, mit der Arbeitsgruppe von Professor Beller, sprich also auch der chemischen Wasserstoffspeicherung. Da sind wir auch gerade in Projekten dabei. Gemeinsam dort sind natürlich auch dann für Forschung und Entwicklungsgelder, Fördergelder nötig, die wir auch dabei sind, diese zu beantragen. Weiterhin natürlich für solche Leuchtturmprojekte sind natürlich interessant, dann nachher Experimentierklauseln zu bekommen, sprich also wirklich die grüne Energie dann auch kostenneutral oder sehr kostengering auch in solche Anlagen einspeisen zu dürfen. Sprich, dass man nicht den normalen Netzpreis vom Strom zahlen muss, denn so wird eine Wasserstoffanlage sich nicht tragen können. Und letztendlich auch Leuchtturmprojekte benötigen in gewisser Art und Weise ihre Zuschüsse, sodass man auch dort Kunden generieren kann, die sich so eine Anlage bauen können. Also da ist definitiv noch Verhandlungsbedarf an der Stelle. Und und wir hoffen, dass wir da auch die Politik in gewisser Weise aufweichen können. Natürlich jetzt mit der deutschen Wasserstoffstrategie, denke ich, sind da schon mal erste Weichen gestellt in die Richtung.
Ja, dann bin ich mit meinem Interview fertig und wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft.
Das war ein Interview mit Herrn Dr. Sponholz vom Unternehmen Apex Energy zum Thema Wasserstoffkraftwerk in Lage. Nach einer kurzen musikalischen Pause geht's weiter mit dem Thema Garten, das Ganze natürlich insektenfreundlich.
I've never been closer, I tried to understand that certain feeling carved by another's hand. Oh, but it's too late to...
Ihr hört Radio Loro, das Umweltkonzentrat. Jetzt aber ab in den Garten, in dem ich schon bereits sitze. Ja, und der Garten, in dem ich hier sitze, der ist schon sehr insektenfreundlich, würde ich mal sagen. Alles grün, alles nice, überall brummt es, summt es. Ja, und es blüht überall schön. Gut, aber das ist der Garten, in dem ich gerade sitze. Es gibt aber viele andere Gärten, die sind vielleicht nicht ganz so nice. Ja, und da wollte ich mal wissen, was kann Mensch denn tun, um seinen Garten auch insektenfreundlich zu machen. Dazu sprach ich mit Joachim Springer. Er ist Mitarbeiter beim NABU Mittleres Mecklenburg und dort einer der Spezialisten für Insekten. Wer einen Garten hat oder einen Balkon, der kann diese insektenfreundlich gestalten. Eigentlich macht das Mensch ja im Frühling. Ist es jetzt zu Sommerbeginn auch noch möglich?
Ja, man kann auf jeden Fall jetzt noch aktiv werden. Es gibt viele Insekten, deren Lebenszyklus so gestaltet ist, dass die jetzt erst schlüpfen oder die erwachsenen Tiere herumfliegen, die Blüten aufsuchen, sich um ihren Nachwuchs kümmern. Also kann man auch jetzt im Sommerbeginn sehr gut was für die Insektenwelt unternehmen.
Viele Gärten, zum Beispiel bei Einfamilienhäusern oder die Gärten von Mietshäusern, sind oft sehr steril gestaltet. Ein bisschen Rasenfläche, ein paar Ziersträucher und dazu oft Mulch oder Steine. Wie finden Sie solche Gärten in Bezug auf Insektenfreundlichkeit und biologische Artenvielfalt?
Ja, es gibt natürlich Insekten, die auch in sehr sterilen Gärten sogar einen Lebensraum finden. Es gibt ja eine unglaublich große Insektenvielfalt und auch alle möglichen Anpassungen an die verschiedensten Lebensräume. Aber dadurch, dass eben die große Einheit in vielen, vielen Gärten vorherrscht, werden nur einige wenige Insektenarten gefördert. Deswegen wäre es schon besser, wenn insgesamt ein bisschen mehr Vielfalt in den Gärten zu finden wäre.
Was kann denn ein Mensch aktuell machen, um seinen Garten insektenfreundlich zu gestalten?
Um den Garten so ein bisschen vielfältiger zu gestalten, kann man zum Beispiel, wenn es jetzt ums Rasenmähen geht, vielleicht einfach den Rasen nicht immer komplett mähen, sondern Bereiche stehen lassen. Manchmal entdeckt man ja auch, dass man Stellen hat mit Klee oder anderen Blütenpflanzen. Dann lässt man diese Inseln vielleicht mal stehen und mäht sie erst beim nächsten Mal. Und so haben dann zum Beispiel verschiedene blütenbesuchende Insekten, aber auch Grashüpfer, die längeres Gras mögen, die Möglichkeit, sich in diesen Bereichen zurückzuziehen. Und so kann man ganz einfach was für die Insekten tun. Und ganz allgemein ist es so, dass man vielleicht den Garten nicht übermäßig aufräumt, sondern dass es auch so Ecken gibt, wo mal Totholz zurückbleiben kann, wo Laub liegen bleiben kann. Das sind wichtige Versteck- und Rücksichtsmöglichkeiten für Insekten. Und viele Insekten trinken auch gerne mal ein Schlückchen Wasser. Also wenn man eine kleine Schale mit Wasser hinstellt, die keinen steilen oder glatten Rand hat, wo die mal was trinken können, tut man auch was schon für die Insektenwelt. Und letztendlich tut es den Insekten auch gut, wenn ja heimische Pflanzen im Garten wachsen dürfen, die viele vielleicht als Un- oder Wildkräuter bezeichnen, aber zum Beispiel ein Schmetterling, das Tagpfauenauge, ein ganz schöner Schmetterling, den viele vielleicht kennen, oder auch der kleine Fuchs, der legt seine Eier gerne auf die Brennnessel, und die Raupen fressen dann die Brennnesselblättern. Und wenn sie sich dann verpuppt haben, nach einer Zeit schlüpft dann wieder ein wunderschöner Schmetterling, der uns erfreut. Und so kann man ja mit ganz einfachen Maßnahmen, muss ja nicht im ganzen Garten sein, aber vielleicht gibt es ja Stellen oder Ecken im Garten, die man dafür gerne hergeben mag oder dafür nutzen möchte, dass man den Insekten was Gutes tut, hat man da schon viele Möglichkeiten.
Viele Menschen haben jetzt keinen Garten, sondern vielleicht nur einen Balkon oder eine Fensterbank. Welche Möglichkeiten haben die Menschen dort?
Auch auf der Fensterbank oder dem Balkon kann man Insekten was Gutes tun. Jeder kleine Fleck wird eigentlich von Insekten besiedelt, und vor allen Dingen, wenn man dann noch dort vielleicht blühende Pflanzen hinbringt, wichtig wäre, dass die Blüten ja möglichst heimisch sind, oder wenn man was ganz Buntes haben mag, dann ungefüllte Blüten. Da können die Insekten mehr mit anfangen, weil in den gefüllten Blüten die Pollen umgewandelt sind zu Blütenblättern. Da haben die Insekten dann gar nichts zu essen. Also man kann auf jeden Fall was mit Pflanzen tun. Man kann aber auch ja auf die Fensterbank oder den Balkon ein bisschen Totholz legen. Das kann ja auch sehr dekorativ sein. Oder andere Unterschlupfmöglichkeiten bieten oder ein Insektenhotel auch aufhängen. Da sind der Kreativität eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Und ich habe auch von einem Kollegen gehört, dass noch bis zum 17. Stock er reges Insektentreiben festgestellt hat. Also die Insekten erobern sich allen Lebensraum, der für sie vorhanden ist.
Ziergehölze aus aller Welt, weil es gut aussieht, oder heimische Pflanzen? Was würden Sie für den Garten empfehlen und warum?
Ja, wer die Wahl hat, der sollte sich immer für heimische Pflanzen entscheiden, weil die Insekten, die hier bei uns vorkommen, haben sich im Laufe von Jahrhunderten an die hier heimischen Pflanzen angepasst. Und dann ist es so, dass wenn ich jetzt ein ja, standortfremdes Ziergehölz, was meinetwegen eigentlich in Asien beheimatet ist oder in Nordamerika, hier hinbringe, dann gibt es eigentlich kaum Tiere, die etwas damit anfangen können, oder nur solche Insekten, die sich ja auf nichts Bestimmtes spezialisiert haben, die also mit allem zurechtkommen. Aber die gefährdeten Insektenarten sind eigentlich diejenigen, die sich ja auf bestimmte heimische Pflanzenarten spezialisiert haben, die auf die angewiesen sind. Und daher hilft man grundsätzlich eher so ein bisschen mehr, wenn man heimische Pflanzen verwendet.
In der Stadt sieht Mensch häufig Rasenflächen ohne Blumen, seien es nun kommunale Flächen oder auch Betriebsgelände oder ähnliches. Besteht da nicht die Möglichkeit, auch dort die biologische Artenvielfalt und die Insektenfreundlichkeit zu befördern? Was würden Ihnen hierzu für Ideen einfallen?
Ja, klar, auch die Kommunen haben die Möglichkeit, ihre Flächen insektenfreundlicher zu gestalten. Es gibt ja auch schon ganz schöne Ansätze hier in Rostock, die als zum Jubiläum von Stadt und Universität, es hieß, die Stadt blüht auf, sind ja auch schon einige Blühflächen geschaffen worden. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Hier könnte man vielleicht noch mehr heimische Blühpflanzen verwenden. Wichtig ist, dass die Flächen nicht direkt an stark befahrenen Straßen liegen. Da sollte schon ein Abstand von mindestens 2 Metern gewährleistet sein, denn sonst fliegen die Insekten, wenn sie denn da ein schönes Zuhause gefunden haben, doch schnell vors Auto, und das überleben sie meistens nicht. Oder wenn wir zum Beispiel an eine Wildbiene denken, die hat bestimmte Flächen, wo sie Pollen und Nektar sammelt, und dann fliegt sie irgendwo anders hin, um dann dort das ganze Material zu sammeln für den Nachwuchs. Das heißt, die legen auch immer Strecken zurück, und da wäre es dann schlecht, wenn sie irgendwie stark befahrene Straßen überqueren müssten. Im Grunde ist eigentlich jede Fläche sonst gut möglich zu nutzen, zum Beispiel Flächen, die auf den Friedhöfen gerade brach liegen. Auch bei den Wegrändern müsste vielleicht nicht immer auf der kompletten Fläche was abgemäht werden. Oder heute bin ich zum Beispiel an einer ganz großen Wendeschleife in der Sackgasse vorbeigeradelt, wo kaum Verkehr ist, und die wurde auch komplett gemäht. Das ist sicherlich nicht nötig. Die Fläche wird für sonst nichts genutzt, und es schadet auch der Übersichtlichkeit nicht, wenn man dort mal wenigstens im mittleren Bereich dann einfach was stehen lässt für die Insekten.
Welche Forderungen haben Sie an die Politik in Sachen Artenvielfalt und Insektenfreundlichkeit?
Ja, der Schwund der Artenvielfalt ist eins der drängendsten Probleme auf unserem Globus. Und deshalb wünsche ich mir, dass solche Themen wie Artenvielfalt oder Insektenfreundlichkeit ganz grundsätzlich Eingang finden in die Politik, dass man da nicht jedes Mal drum kämpfen muss und das so ein bisschen betrachtet wird, so wie ein Problem am Rande, sondern dass es endlich mal in die Mitte der Diskussion gerückt wird und selbstverständlich bei allen Entscheidungen mit berücksichtigt wird. Sei es jetzt in der Landwirtschaft, sei es bei der Ausweisung von Bebauungsplänen oder überhaupt Bautätigkeiten. Flächenfraß ist auch ein ganz großes Thema in diesem Zusammenhang. Es gibt zwar Möglichkeiten, wo auf solche Punkte Rücksicht genommen wird, aber wenn man sich doch mal anguckt, wie enorm der Artenschwund nach wie vor ist und welche Bemühungen im Moment so im Verhältnis dazu angestrebt werden, dann ist das noch überhaupt nicht ausgewogen. Da muss noch viel, viel mehr passieren. Und da wünsche ich mir auch, dass ja mehr Gelder auch zur Verfügung gestellt werden, die die Erforschung dieser Probleme vorantreiben und dass wir wirklich wirksam den Artenschwund aufhalten können.
Vielen Dank für das Interview.
Ich danke auch.
Das war ein Interview mit Joachim Springer vom NABU Mittleres Mecklenburg hier aus Rostock. Nach so viel Input gibt's erstmal Musik. Ihr habt Radio Luro eingeschaltet und ihr hört das Umweltkonzentrat. Jetzt widmen wir uns mal dem Thema Nichtstun Landwirtschaft. Das Ganze hat der Japaner Fukuoka Masanobu erfunden. Der ist leider schon tot, aber seine Bücher und sein Wissen leben weiter. Und dieser Japaner war ein Vorreiter in Sachen Permakultur. Mehr dazu gibt es jetzt in einem Beitrag von einem freien Radio, und zwar von dem Radio Bermuda aus Mannheim.
Gärtnern stand in meinem kulturellen Kontext immer in Verbindung mit ungeliebten Tätigkeiten wie dem Umgraben der Beete oder Unkrautjäten. Vor einigen Jahren erzählte mir meine Freundin Sabine dann, die wie ich einen Garten in Heidelberg hat, von einem ganz anderen Ansatz, wie der Mensch mit der Natur umgehen und dennoch vergleichbare Erträge wie mit herkömmlicher Landwirtschaft erzielen kann. Sabine hatte sich mit den Ideen des Japaners Fukuoka Masanobu auseinandergesetzt, dessen Bücher zu den Standardwerken in der Permakulturbewegung gehören. Fukuoka Masanobu, der von 1913 bis 2008 lebte, bezeichnete selbst die Art seiner Landwirtschaftsmethode als Nichtstun-Landwirtschaft nach dem daoistischen Wu-Wei-Prinzip. Der Begriff Permakultur kommt aus dem Englischen Permanent Agriculture. Dauerhafte Landwirtschaft. Und dieses Konzept zielt auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und naturnahen Kreisläufen ab. Dem nachhaltigen Gärtnern liegt die Idee zugrunde, dass die Natur es besser mit uns hat, wenn wir auf chemische Hilfsmittel verzichten und die Pflanzen viel weniger restriktiv in Nutzpflanzen und sogenannte Unkräuter unterscheiden. Ich war neugierig und habe Sabine gebeten, mir die Ideen von Fukuoka Masanobu noch einmal zu erklären.
Ja, ich hatte jetzt gehört, dass ihr da ganz viele Interviews macht zum Gärten. Verschiedene Garteninitiativen gibt es jetzt scheint in verschiedenen Orten. Das finde ich total klasse und mir kam dann natürlich das Stichwort Permakultur in den Sinn, weil solche Ideen eigentlich in den Rahmen von Permakultur gehören, so wie ich das mal kennengelernt habe. Und diese Idee, die ist schon älter, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das so angefangen hat, aber in den 70ern, 80ern gab es viele Leute, die in dem Rahmen irgendwie experimentiert haben. Und da geht es darum, sich ergänzende, symbiotische Pflanzensysteme, Ökosysteme zu schaffen. wo der Mensch auch seinen Platz drin haben kann. Wo einfach auch schon auf kleinstem Raum eigentlich sich gegenseitig erhaltende Pflanzen irgendwie angesiedelt werden können, die eben auch Früchte oder Samen für den Menschen bringen. Und ja, wo die aber sich gegenseitig auch befruchten, die einfach eine große Vielfalt an Pflanzen und Tieren in so einem auf kleinem Raum auch zulassen können. Und wir hatten da auch schon mal drüber geredet, eine besondere Form dieser Form von Permakultur kann vielleicht bei Masanobu Fukuoka gesehen werden. Der angefangen hat, eine Form von Landwirtschaft in Japan zu entwickeln, die mit den Grundsätzen irgendwie die Erde nicht zu pflügen, keinen chemischen Dünger zu verwenden, auch keine chemischen Pestizide, kein Unkraut zu jäten, dafür auch die Erde grundsätzlich nicht zu bearbeiten, also Unabhängigkeit von Chemie, waren ihm ganz wichtige Aspekte. Ich glaube, er kam damals nicht unbedingt aus der Öko-Bewegung oder so, sondern so wie er das beschreibt, wie er auf die Idee gekommen ist, war wohl eher so eine Art, vielleicht ist es eine Art spirituelles Erleben gewesen oder so. Dass er das Gefühl hatte, das ganze menschliche Bemühen, alles was als menschliche Glanzleistung betrachtet wird, ist eigentlich hinfällig, ist unnütz und im Grunde läuft alles, wenn alles seinen natürlichen Gang nimmt, dann ist das alles schon perfekt und in Ordnung.
Funktioniert das? Kann das funktionieren?
Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, er hat es in verschiedenen Büchern seinen Prozess beschrieben und das muss natürlich schon eine ganze Weile gedauert haben. Am Anfang hat er, glaube ich, auch Landwirtschaft versucht, indem er gar nichts getan hat. Samen vielleicht ausgeworfen, Bäume einfach wachsen lassen, wie sie waren. Und das hat natürlich gar nicht geklappt. Die Bäume sind in kürzester Zeit gestorben, weil sie verwuchert waren. Ich weiß gar nicht, ob bei dem Getreide irgendwas kam. Also er hat da irgendwie schon eine längere Zeit irgendwie daran experimentiert, um zu diesem Ziel zu kommen. Und er beschreibt das eben in seinen Büchern. Es gibt zum Beispiel, das bekannteste ist dieses One Straw Revolution, auf Englisch heißt es so. Auf Deutsch gibt es auch ein paar Bücher von ihm. Dieses Der große Weg hat kein Tor. Ich meine aber jetzt gelesen zu haben, dass es vergriffen ist. Und es gibt noch das eine oder andere, irgendwas mit natürlicher Landwirtschaft oder so. Ich denke, man kann die Infos im Internet finden.
Ja. Gut. Wie bist du auf Fukuoka Masanobu gekommen? Also damals?
Ich glaube, das war in den 90ern. Mich hat damals einfach auch Landwirtschaft oder Experimente in meinem Garten haben mich sehr interessiert. Ich fand es aber auch immer irgendwie schwierig mit dem Erdeumgraben, dass man damit einfach so viele Tiere verletzt und zerstört. Und fand auch dabei, es ist ja bekannt, dass eigentlich die Erdkrume ein sehr diffiziles Ökosystem ist. Und irgendwie hat mir das echt widerstrebt, das immer wieder irgendwie umzuwühlen und dass es nicht anders gehen soll. Damals habe ich dann auch tatsächlich solche Experimente mal probiert. Ich war aber ein völliger Neuling, was grundsätzlich auch Gartenwirtschaft angeht. Und da ist mir wahrscheinlich das Ähnliche passiert wie dem Fukuoka. Also ich habe da ein Fleckchen Brombeeren irgendwie freigeräumt, alle Brombeeren einfach dann auf dem Beet liegen lassen und dazwischen dann noch Samen, Gemüsesamen ausgestreut. Also der Rettichsamen, die sind dann gekeimt, aber der Boden war so hart und die Brombeeren sind nicht verrottet. Da kam nichts Essbares dabei raus und es war jetzt auch keine lebendige Krume, die dabei entstanden ist. Ja, aber das passiert bei kompletter Ahnungslosigkeit. Ich denke, da muss man sich ja mit viel mehr Geduld und Aufmerksamkeit das erforschen, was möglich ist in dieser Form der Landwirtschaft. Aber eben Fukuoka hat ja auch mehrere Jahrzehnte eigentlich daran gearbeitet. Und ich glaube, ein Kern seines Ansatzes ist, ein wichtiger Kern davon ist, dass man sehr genau beobachtet, wie die Zusammenhänge in der Natur funktionieren, was zu welcher Jahreszeit passiert, was für Bedingungen Samen brauchen, um zu keimen und dass man einfach versucht, die Bedienung in die Richtung für die Pflanzen, die man jetzt haben möchte, auch funktionieren und dass die gefördert werden, ohne eben so einzugreifen, dass man eben zum Spaten greift oder zum Pflug.
Wie kann man Gemüse pflanzen, ohne zu graben?
Ich denke, die Kernidee ist, dass man eine so lockere Krume aufbaut, eine Humusschicht mit so vielen mikrobiellen Organismen und Würmern, die dann sozusagen diese ganze Umgrabearbeit machen und dass das ein Milieu geschaffen wird, in dem diese Samen dann auch keimen können.
Er hat ja auch so eine spezielle Technik entwickelt, um zum Beispiel Saatgut in die Erde oder auf die Erde zu bringen. Kannst du mir das nochmal beschreiben?
Ich glaube, er hat da verschiedene Sachen gemacht und genutzt. Zum Teil hat er die Saat einfach breitwürfig ausgeworfen, so sagt man das, glaube ich. Zum Teil hat er aber auch die Samen in kleine Lehmhöhlen gepackt. Also er hat sogenannte Pellets gemacht, die er dann ausgebracht hat. Die Idee dabei war auch, dass die Vögel nicht gleich die Saat aufpicken und so weiter. Aber ich denke, das ist en Detail ziemlich genau in diesen Büchern beschrieben, wo es sich sehr lohnt, die einfach zu lesen, wenn man sich mehr dafür interessiert und damit experimentieren möchte. Mhm.
Diese Nichtstun-Landwirtschaft, ja, da wird ja auch irgendwie als dieses Wu-Wei-Prinzip, ja, also so Nichtstun aus dem Daoismus gebracht. Findest du jetzt da so fernöstliche Philosophie wieder in seiner Idee von Landwirtschaft oder würdest du sagen, das ist so universell? Also
Ich denke, da kann man natürlich viel dafür drin sehen. Ganz bestimmt ist er natürlich, er ist ja in seiner Kultur aufgewachsen und hat selbstverständlich irgendwie auch alles Mögliche an Ideen aus seinem Umfeld aufgenommen, so wie wir das ja alle tun. Wir sind einfach immer Bestandteil unserer Kultur, in der wir jeweils leben. Und das ist sicher, prägt sicher auch seinen Ansatz, wie er die Welt wahrgenommen hat, wie er sein Erleben interpretiert und wie er dann zu Schlussfolgerungen gekommen ist für seinen Ansatz der Landwirtschaft. Aber deswegen können wir uns trotzdem hier auf unsere Art auch damit auseinandersetzen. Und ich finde es übrigens in diesem Buch, das man jetzt aktuell im Internet findet, über dieses One Straw Revolution, zum Beispiel auch sehr interessant, in dem einen Vorwort, das ein Herausgeber geschrieben hat. Er beschreibt dort, wie sein Projekt, das ist jetzt eine landwirtschaftliche Kooperative in Indien, wie die diese Prinzipien von Fukuoka auf ihre lokalen Verhältnisse angewendet haben. Und sie haben sich da auch um andere Formen von Saatgut bemüht, dass sie ältere Formen, robustere Formen von Saatgut gewählt haben und auch haben auch in der indischen landwirtschaftlichen Tradition recherchiert und dort auch traditionelle indische Anbauformen gefunden, die sich mit diesen Prinzipien von Fukuoka auch gut decken. Also von daher in erster Linie, denke ich, geht es bei dem ganzen Ansatz sicher einfach um das, die Arbeit der Natur zu verstehen, zu beobachten und dann erst umsichtig zu handeln. Und ob man das jetzt mit irgendeiner Philosophie irgendwie noch zusammenbringt oder nicht, das kann man sicher und muss man aber nicht.
Wie würdest du sagen, haben sich so diese Prinzipien von Fukuoka Masanobu bei dir in deinem Garten, wie schlagen die sich nieder?
Muss ich gestehen. Ich habe das immer wieder im Kopf. Ich bin da nicht besonders erfolgreich in der Umsetzung. Ich lasse sehr viel in dem Garten sich selbst entwickeln. Und das Resultat ist aber, dass ich auch nicht viel ernte. Gut. Die Tiere bekommen da mehr von den ganzen Sachen. Und ich werde schauen, ob ich irgendwann auch mal selber ins Ernten komme oder in Nahrungsanbau in dem Sinne. Aber erstmal gefällt es mir dort, wie alles wächst.
Vielen Dank, Sabine. Wer sich mit Fukuoka Masanobu und seinem Konzept der Nichtstun-Landwirtschaft näher beschäftigen möchte, der kann sich zunächst über das Internet informieren. Dort gibt es über Wikipedia einen guten Einstieg. Fukuoka Masanobu wird genauso geschrieben wie ausgesprochen. Fukuoka ist der Nachname, Masanobu der Vorname. Über die Suchmaschine bei YouTube kann man auch verschiedene Dokumentationen über ihn finden. Sein Buch One Straw Revolution erschien in deutscher Sprache unter dem Titel Der große Weg hat kein Tor.
Ja, das war ein Beitrag vom Freien Radio Bermuda aus Mannheim. Wir sind jetzt durch mit unserer Sendung. Das Umweltkonzentrat hat jetzt Feierabend. Mein Name ist Aldo. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich sage tschüss. Die nächste Ausgabe gibt es dann im Juli. Und übrigens, die Wiederholungssendung gibt es am kommenden Sonnabend von 14 bis 15 Uhr. Bis denn dann. Ciao.